Mein Jesus, mein Gott, keiner ist so wie du. Lobpreis sei dir, jeden Tag mehr, für deine große Liebe, Herr. Mein Tröster, mein Helfer, du bist mir Zuflucht und Kraft. Alles in mir beugt sich.
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit dem Wochenspruch aus Römer 5, Vers 8 darf ich euch alle ganz herzlich zum Gottesdienst heute am zweiten Sonntag der Passionszeit, der den kirchlichen Namen trägt, Reminiscere, begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle die, die später den Gottesdienst in elektronischer Form, ein bisschen zu mir hier, in elektronischer Form hören werden, die sich dann im Internet runterladen. Abzukündigen habe ich nur ganz wenig. Nächste Woche, Sonntag um 11 Uhr, ist in gewohnter Weise Gottesdienst. Die Pflichtkollekte vom vergangenen Sonntag betrug 70 Euro und die Kollekte für die eigene Gemeinde betrug 20 Euro. Allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Und das bedeutet eigentlich konkret, wir sind immer noch am Sparen für einen neuen Fernseher drüben im Saal. Der alte ist ja noch so ein Röhrengerät. Wir wollen was Vernünftiges aufstellen, Smart TV, und dafür sammeln wir die Spenden für die eigene Gemeinde eigentlich im Moment ein. Dann der Weltgebetstag, ich habe es letzte Woche schon gesagt, am 5. März fällt aus. Die Ausgabe des Gemeindebriefes, März bis Mai, die wird diesmal erst in der zweiten Märzwoche erscheinen. Soweit meine Abkündigungen. Ich denke, ihr spielt ein Lied.
Lied, das wir gerade gehört haben, singt davon, dass es ganz still in uns werden möge und wir vor Gott treten und ja, mit dem ganzen Herzen ihn anbeten. Das wollen wir tun mit diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt möchte ich gerne den Psalm lesen für diesen Tag. Ich habe extra ausgedruckte Blätter mitgebracht. Er ist nicht im Buch. Ich muss noch mal schnell die Blätter holen. Ich würde gerne mit Ihnen zusammen das lesen. So, jetzt ist es gleich verteilt, kommen gerade noch die nach oben raufgereicht. Dann können wir gemeinsam diesen Psalm lesen. Es ist der Psalm 10 und es sind einige ausgewählte Verse daraus. Wir machen es so, dass ich beginne und ich bitte, dass Sie und ihr als Gemeinde immer die eingerückten Sätze lest. Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht.
Sie reden sich ein, Gott hat alles sowieso schon vergessen. Er hat sich abgewandt und sieht ihn wieder helfen.
Steh auf, Herr. Gott, erhebe deine mächtige Hand. Vergiss die nicht, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen.
Warum dürfen sie die Gottlosen Gott verachten und sich einreden, dass sie sowieso nichts gemacht haben?
Du hast doch alles genau gesehen. Du achtest doch darauf, ob jemand Not leidet oder Kummer hat und nimmst das Schicksal dieser Menschen in deine Hände. Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Herr, aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht.
Du wirst den Verweisen und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Du wirst nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde Angst und Schrecken verbreiten.
Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen. Wir glauben, Gott, du hast eine mächtige Hand. Wir glauben, dass du unser Schicksal und unsere Angst und Not in deine Hände nimmst. Wir glauben, dass du uns hilfst, wenn wir dich um Hilfe bitten. Wir glauben, Herr, dass du unser Herz stark machst, wenn wir Unrecht erleiden. Wir glauben, dass du uns zu unserem Recht verhilfst. Hilf uns, Herr, aus unserem kleinen Glauben heraus. Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns. Der Apostel Paulus schreibt, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erd, den Menschen ein Wohlgefallen. Und noch einmal beten wir, Jesus, wir hören dein Wort. Du redest zu uns in Übereinstimmung mit dem himmlischen Vater. Lass dein Licht auf unseren Lebensweg scheinen. Amen. Und jetzt hören wir in der Lesung Originalworte von Jesus.
Ich lese aus dem 3. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 14 bis 21 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Hier endet die Lesung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Vielen Dank für die Lesung. Wir antworten auf das gehörte Wort mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Der vorgesehene Predigttext für den heutigen Sonntag, den zweiten Sonntag der Passionszeit, steht im Prophet Jesaja im 5. Kapitel. Das ist ein ganz berühmter Textabschnitt des Propheten Jesaja, das sogenannte Weinberglied. Wir werden gleich hören, warum das so heißt. Ich will singen von dem, den ich liebe. Ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fruchtbaren Höhe. Er grub ihn um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit edelsten Reben. Einen Turm baute er mitten darin und hob auch eine Kelter aus. Dann wartete er auf süße Frucht. Doch die Trauben waren sauer und schlecht. Nun, ihr Bürger von Jerusalem, Männer von Juda, wie denkt ihr über meinen Weinberg und mich? Habe ich nicht alles an meinen Weinberg getan? Warum hoffte ich auf süße Trauben und er brachte saure Frucht? Jetzt sage ich euch, was ich ihm tue. Ich reiße seine Hecke aus, damit er von Herden abgeweidet wird. Ich breche seine Mauer ab, dass er von allen Seiten zertrampelt wird. Zu einer Wüste soll er werden, nicht mehr beschnitten und behackt und von Dornen und Disteln bedeckt. Und den Wolken will ich befehlen, dass kein Regen mehr auf ihn fällt. Denn der Weinberg, der Jahweh dem Allmächtigen gehört, ist das Volk Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seiner Lust. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit und hörte Geschrei über Schlechtigkeit. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, das ist eine ganz ungewöhnliche Form des prophetischen Auftretens. Wir dürfen uns das so vorstellen, dass der Prophet Jesaja in Jerusalem auf einem Festplatz auftritt, mit der Laute in der Hand und da so ein paar Töne reinschlägt und die Leute bleiben stehen. Schaut mal, da ist einer, der singt was. Und dann wird da ein bisschen eine Melodie gespielt haben. Ich vermute eine Melodie, die die Menschen kannten. Leider wissen wir sie nicht. Und dann singt er ein Liebeslied. Im Orient, muss man dazu wissen, im alten Orient war es üblich, die Liebe darzustellen, indem man das Bild wählte eines Menschen, der einen Weinberg anlegt, ihn pflegt und hegt und alles Beste für ihn tut, damit es ein richtig guter Weinberg wird. Das ist wirklich das Bild für eine Liebesbeziehung, so wie ein Mensch sich hineinbegibt und ja, das nur das Beste aussucht. Der guckt, dass die Erde stimmig ist und dass er die Steine rausräumt aus dem Boden. Das ist ganz häufig im alten Orient das Bild dafür, wie sich ein Liebhaber um seine Freundin kümmert, wie er sich ganz für sie hingibt, wie er alles tut, was ihr wohl tut, wie er sie umhegt und umpflegt. Das kann man für die Ohren des alten Orientalen wunderschön ausdrücken mit einem Weinberg. Weinberg ist etwas Besonderes, klar, hat nicht jeder. Und wenn jemand so ein Bild wählt, dann weiß man, er spricht von seiner ganz großen Liebe. Und die Zuhörer des Jesaja, die werden da gesessen haben und sich gewiegt haben mit der Melodie, die sie hörten und diesen Anfang gehört haben und dachten, ah, wunderschön, was für ein herrliches Lied. Aber plötzlich kriegt dieses Lied einen Bruch. Plötzlich kommt eine Zeile, in der es heißt, das Erwartete kam nicht hervor. Keine süßen Trauben, auf die ja alles vorbereitet war. Da war schon die Kälte eingebaut, also da hat jemand auf Zukunft geplant. Nicht nur, ich lege mal einen schönen Garten an und so eine kleine Liebschaft mal nebenbei ist ganz nett. Nein, nein, der wollte eine richtig tiefe Liebe. Das heißt, im Bild von dem Weinberg gesprochen, er hat schon alles vorbereitet, um dann auch den Ertrag dieser Liebe, das gemeinsame Wohlfühlen, das gemeinsame, das Leben teilen, das Genießen des Lebens auch wirklich vorbereitet zu haben. Darum diese Kälte, die schon da ist, und auch der Zaun drumherum, der alles beschützen wird. Aber jetzt ist dieses schöne Liebeslied plötzlich mit einem Sprung versehen, denn hey, das wird ja gar nicht so, wie der Liebhaber gedacht hat. Und das Lied geht weiter und die Zuhörer hören, wie der Jesaja, der Prophet, sie fragt, jetzt urteilt ihr mal, was sagt ihr denn jetzt dazu? Ihr habt's doch gehört, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Hat mein Freund irgendwas falsch gemacht? Und die Zuhörerinnen und Zuhörer werden den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, nein, nein, der hat wirklich alles richtig, das war überhaupt nicht zu erwarten, dass das so ausgeht. Aber das Lied geht weiter und ihnen bleibt auch gar nicht Zeit, darüber lange nachzudenken, denn jetzt dreht das Lied noch einmal weiter und plötzlich sind die Zuhörer, die eben noch glaubten, na, das ist ja schön, wir hören ein Liebeslied, und plötzlich diejenigen waren, die jetzt beurteilen sollten, wie ist denn das mit dieser Liebe, was ist denn da passiert? Die sind jetzt plötzlich die Angeklagten. Ihr, sagt plötzlich der Prophet, ihr Israeliten, ihr seid doch der Weingarten Gottes, ihr seid doch seine große Liebe. Aber spürt Gott davon irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Bei euch ist es so wie mit Trauben, die nur noch sauer schmecken. Und Gottes Reaktion, sein Freund, das ist Gott, Gottes Reaktion ist die, dass er sagt, es reicht mir. Jetzt werde ich mich nicht mehr bücken. Jetzt sollen die Dornen hier drin wachsen. Ist mir egal. Ach, im Gegenteil, ich reiß auch den Zaun außen ein. Jetzt sollen die Schafe und Ziegen und was immer kommen mag hier rein und durch den Weinberg trampeln. Die sollen einfach die Reben abfressen, die ganzen Blätter. Ist mir egal. Kann kaputt gehen. Darum kümmere ich mich nicht mehr. Ja, sogar dem Regen will ich Gebot geben, dass er gar nicht mehr auf dieses Stück Land fällt. Denn ich hatte euch meine Liebe geschenkt. Ich hatte euch meine Gebote gegeben. Ich hatte gewollt, dass ihr in der Beziehung zu mir lebt. Das habt ihr ausgeschlagen. Und jetzt ist genau das passiert. Ich wollte, dass es in eurem Volk gerecht zugeht, dass ihr aufeinander achtet, dass ihr auf mich achtet. Und was erlebe ich? Ich höre aus eurem Volk von den Unterdrückten nur Hilfeschreie. Es ist richtig schlecht bei euch. So endet dieses schöne Liebeslied. Gut. Das haben wir jetzt verstanden. Aber hey, das ist ein altes orientalisches Lied. Was hat denn das mit uns jetzt zu tun? Jetzt haben wir erfahren, dass das Volk Israel aus dem Ruder gelaufen war, seine Gottesbeziehung sich nicht so entwickelt hat, wie gedacht. Naja, das ist bitter, ja? Aber wir? Warum hören wir uns das im Jahr 2021 an? Ist es unser Bibeltext? Sind wir erwählte Kinder Gottes?
gilt dieses Lied nicht nur dem Volk Israel? Hat das heute noch seinen Taug? Könnte auch die Kirche gemeint sein? Könntest du und ich als einzelne Menschen hier betroffen sein von diesem Lied? Wenn wir so befragt werden, wohin führt denn unsere Geschichte mit Gott? Wie steht's denn um unsere Beziehung mit Gott? Dann kriegt der Text natürlich einen ganz anderen Schlag. Ich finde, wir sollten ihn noch einmal hören. Vor diesem Hintergrund, davor, dass er tatsächlich uns gelten könnte. Ich habe in der Guten Nachricht Bibel eine Fassung gefunden, die in der Form eines Gedichtes abgefasst ist, also als Lied singbar wäre. Und dann ist die Wirkung dieses Weinbergliedes auch gleich lebendiger. Hören wir es uns an. Noch einmal. Auf fruchtbarem Hügel, da liegt mein Stück Land. Dort hackt ich den Boden mit eigener Hand. Ich mühte mich ab, las Felsbrocken auf, baute Wachturm und Kelter, setzte Reben darauf. Gell? Süße Trauben, erhofft ich zurecht. Doch was im Herbst dann wuchs, war sauer und schlecht. Jerusalems Bürger, ihr Leute von Juda, was sagt ihr zum Weinberg? Was tätet denn ihr da? Die Trauben sind sauer. Entscheidet doch ihr, war die Pflege zu schlecht? Liegt die Schuld denn bei mir? Ich sage euch, Leute, das tue ich jetzt. Weg reiß ich die Hecke, die als Schutzwart gesetzt. Zum Weiden sollen Schafe und Rinder hinein. Und die Mauer ringsum, auch die reiß ich ein. Zertrampelnde Füße geb ich ihnen preis. Schlecht lohnte mein Weinberg mir Arbeit und Schweiß. Ich will nicht mehr hacken. Das Unkraut soll sprießen. Der Himmel soll ihm den Regen verschließen. Der Weinberg des Herrn seid ihr, Israeliten, sein Lieblingsgarten, Juda, seid ihr. Er hoffte auf Rechtsspruch und erntete Rechtsbruch. Statt Liebe und Treu und Gerechtigkeit nur Hilfegeschrei wegen Schlechtigkeit. Was wird Gott über uns Deutsche sagen? Wie steht es um die Beziehung zwischen den Deutschen und Gott? Dieses Land, das einst der Reformation des Glaubens Bahn brach, das sich dann in der Aufklärung spaltete in sogenannte Liberale, die vor allen Dingen vom menschlichen Verstand her mit der Bibel umgehen wollten. Und sogenannte Pietisten, die vor allen Dingen mit dem Herzen an die Bibel herangehen wollten. Dieses Volk der Deutschen, das im Ersten Weltkrieg glaubte, dass man auf die Gürtelschnalle der Soldaten schreiben sollte, Gott mit uns, haben übrigens in Klammern gesagt, die anderen Völker Europas ganz genauso gemacht. Gott mit uns im Krieg? Und dieses Volk, das dann im Zweiten Weltkrieg völlig dem Bösen anheimfiel und am Boden zerstört war. Doch dann geschah Aufbau nach 1945.
weil Menschen bereit waren, hinzuschauen auf das Unrecht, das von unserem Land ausgegangen war. Weil Menschen bereit waren, Schuld zu bekennen. Weil die Deutschen wie kein anderes Volk in Europa bereit war, ihre Schlechtigkeit auch als solche zu benennen. Nicht alle, aber viele. Wohlstand wuchs uns. Unglaublicher Wohlstand. Dieses Land ist hochgekommen aus den Ruinen. Warum?
Der Fleiß der Deutschen.
Ja, natürlich. Die Deutschen sind fleißig. Wir Deutsche sind fleißig. Aber wir waren auch voller Gottvertrauen. Auch das prägte die ersten Jahre, Jahrzehnte dieses Wohlstandes. Wir wurden bewahrt im Kalten Krieg, denn unser Deutschland war der Ort, auf dem der nächste Weltkrieg stattgefunden hätte. Die Siegermächte waren ja plötzlich Feinde geworden und standen sich bis an die Zähne bewaffnet gegenüber. Der Kampf wäre über Deutschland ausgebrochen. Davor sind wir bewahrt geblieben. Und ich glaube nicht, dass es die Pershing-2-Raketen waren, die uns bewahrt haben, und auch nicht die Stärke der SS-20, die der Pershing entgegenstanden, sondern dass wir unter Gottes Schutz geblieben sind, auch als der innenpolitische Terror der Roten Armee-Fraktion durch unser Land zog. Da war Fleiß und Gottvertrauen, Dankbarkeit, dass das Grauen des Krieges überstanden und neues Leben aufwachsen durfte. Und das hat geführt zu einer sozialen Verantwortung, dieses Bewusstsein, dass die Menschen, alle Menschen, auch die ganz Geringen mitzunehmen sind in diesen Wohlstand. Das war ganz klar in Deutschland. Doch was ist passiert? Was ist geschehen? Wo kam der Bruch? Die Quintessenz aus diesen Jahren, das ist das, was ich jetzt in 30 Jahren als Pfarrer immer wieder in Gesprächen erlebt habe, wenn es um die Beerdigung von Menschen ging. Nicht überall, nicht bei allen, aber immer wieder. Sein Leben ist Mühe und Arbeit gewesen. Ja, und? Dankbarkeit? Gottes Handeln? Nein, Mühe und Arbeit. Aha. Das klingt doch nach dem Arbeitsethos, das im Ostteil unseres Landes auf Plakaten zu lesen war. Da stand: Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Das war Ideologie. Gott konnte es nicht geben. Der Kommunismus sieht Gott nicht vor. Und auf den Sonnenschein pfeift er dann auch gleich noch. Absurd, aber wahr. Ich denke nur, dass ich als Westdeutscher da nicht mit dem Finger drauf zeige, sondern feststelle, ja, wir im Westen haben auch so gedacht. Wir haben es so nicht gesagt, aber Gott mit hineinzudenken in unseren Fleiß und unseren Wohlstand, nein. Und dann wurden die Menschen krank. Und schließlich das ganze Gesellschaftssystem. Sodass man inzwischen sagt, Hauptsache gesund. Den Satz höre ich eigentlich immer. Hauptsache gesund. Jetzt sagen wir neuerdings, bleib gesund. Aber wofür? Dass man länger lebt? Dass man mehr arbeiten kann, um noch mehr Wohlstand zu haben? Oder dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird? Ich sehe uns Deutsche wanken zwischen zwei Göttern, zwischen Wohlstand und Gesundheit, an die wir unser Herz hängen, so oder so. Aber Gott sagt im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Kehrt um und tut Buße, würde ein Prophet Amos sagen. Jesaja sagt das in diesem Lied gar nicht. Das finde ich erschreckend. Er fragt, denkt ihr, dass es so in Ordnung ist, und verkündet dann schon das Urteil. Aber wenn wir hier so mitten rein mal den Propheten Amos hören würden, wofür täten wir denn dann Buße, wir Deutschen? Würden wir Gott sagen, dass wir ihn vergessen haben, in unseren Alltag mit hineinzuholen? Dass wir ihn in kleine Segmente unseres Lebens noch eingeplant hatten, aber nicht mehr im Großen und Ganzen? Dass es da andere Götter gab und gibt? Dass selbst der Sonntag nur kurze Zeit für Gott hat und wir wissen, die wir uns hier versammeln und ganz bewusst ja Gottesdienst feiern, wie viele Menschen um uns herum den Sonntag ganz anders verbringen, der ist doch privat. Die Frage des Sonntags fällt mir nicht nur so ein, sondern das ist das dritte Gebot. Und dann geht es um die Liebe zwischen Eltern und Kindern. Dann geht es um die Ehe. Das ist auch etwas wahnsinnig Verrücktes in unserem Wohlstandsdeutschland. Überall springt einen die Sexualität an. Du kannst keine Zahnpasta kaufen, ohne dass da ein erotisches Bild zugemalt wird. Kein Auto. Alles wird immer erotisiert. Es scheint uns gar nicht mehr besonders, aber wenn man dahinschaut, dann merkt man, wie viel davon da ist, und das Internet ist so voll von dem Zeug. Filme, die gehen gar nicht ohne Liebesszenen. Und zwar so, dass man möglichst viel von der Intimität mitbekommt. Das ist so gang und gäbe geworden, das hat Gott so gar nicht vorgesehen. Das ist etwas Schutzbedürftiges, etwas Schönes, etwas Wunderschönes, aber so wird es zertrampelt, wie ein Weinberg zertrampelt wird, der nicht mehr beschützt wird. Nein, wir stehlen nicht, aber wenn man sich hineindenkt in das günstig gekaufte Pfund Kaffee, günstig gekauft, und dann zurückgeht. Wer hat verdient daran, dass ich diesen geringen Preis jetzt dafür zahle? Da geht doch einiges für die Verschiffung drauf. Da geht doch einiges für die Zubereitung drauf. Wie viel bekommt eigentlich die Kaffeebohnenpflückerin von dem billigen Kaffee, den ich hier kaufe? Vom Lügen ist die Rede, und wir wissen alle, dass wir uns gerne in eine Notlüge fliehen. Böse Nachrede und Geschwätz nennt man heute Mobbing, und jede Schülerin und jeder Schüler hat es schon miterlebt, hoffentlich nicht an sich selber, aber ganz bestimmt schon miterlebt. und Habgier und Neid, die Schlussgedanken dieser nur 10 Sätze Gottes, die ein Leben in Freiheit und Würde ermöglichen würden, sind auch bei uns sehr zu befragen. Geiz ist geil. Was ist das für eine Behauptung? Was ist das für eine Behauptung? Eine Wohlfühlbehauptung, die tatsächlich genau das Gegenteil ist. Es ist ein widerlicher Satz. Rechtsbruch statt Rechtsspruch. Jetzt erwischt unser Volk und alle Völker diese Pandemie und wir sind plötzlich schutzlos. Und wir stricken an der eigenen Rettung und machen Schulden auf Kosten unserer Urenkel. Wir lassen, hört, hört, unseren Wohlstand zertrampeln und lassen uns auf risikoreiche Impfung ein, weil uns nichts anderes übrig bleibt, sagen die einen. Es ist alternativlos. Aber nein, alternativlos war alles nie. Wir konnten immer auch umkehren. Ist es dafür jetzt zu spät? Ist der liebe Gott nicht mehr lieb? Den lieben Gott gibt es in der ganzen Bibel nicht. Gott ist die Liebe, das ist in der Bibel zu lesen. Aber die Bibel macht auch klar, dass Liebe etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat. Auch das kommt in diesem Weinbergslied vor. Der Weingärtner, der erwartet als Frucht Gerechtigkeit. Die Liebe Gottes zu uns erwartet Gerechtigkeit. Dass wir es richtig machen im Umgang mit anderen und im Umgang mit ihm in unserem Alltag. Gott will doch nicht auf irgendeinem Sockel, in irgendeiner Ecke, an irgendeinem Tag sitzen. Die Israeliten mussten die Konsequenzen tragen. Sie blieben stolz. Tragen wir die unseren? Bleiben wir auch stolz? Oder geben wir Gott recht und bereuen unsere Haltung? Suchet mich, sucht Gottes Nähe. Lasst uns doch als die, die Gott vertrauen, eine andere Lebensweisheit haben als Hauptsache gesund. Lasst uns doch die Weisheit erspüren und ausdrücken und leben. Hauptsache mit Gott verbunden, Hauptsache in Gott geborgen. Und wie suche ich nach dieser Gottgeborgenheit? Indem ich zuallererst Gott vertraue. Zuallererst. Weder den Virologen, noch den Pharmaunternehmen, noch den Politikern. Zuallererst Gott. Ihm meinen Tag anvertraue. Ihm mein Leben anvertrauen. Ihm die Menschen anvertrauen. Und zwar natürlich auch die Politiker und Politikerinnen. Und natürlich auch die Herren und Frauen Virologen. Natürlich, aber eben vor Gott. Und sehe, dass Gott mir meinen Tag anvertraut, dass er Frucht erleben möchte, dass er mir dazu alles gibt, aber er erwartet auch. Und wann? Jeden Tag, nicht nur in der Notzeit.
Und wird das helfen, wenn ich Gott vertraue? Es ist angemessen, Gott zu vertrauen. Ob es Gott umstimmt? Gott hat doch, das haben wir vorhin in der Lesung gehört, sein Rettungsangebot längst gemacht. Er liebt uns dermaßen, dass er seinen Sohn gab, damit wir nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Amen.
Thank you.
Wir dürfen Fürbitte halten. Du heiliger Gott sollst der Erste sein, dem wir vertrauen. Das wollen wir in unserem Alltag leben. Zu dir sollen unsere Gedanken zuerst gehen in allen Nöten, die uns jetzt in dieser Zeit betroffen haben. Auch wenn uns Radio und Fernsehen immer wieder andere Menschen und Dinge zuerst benennen, wir wollen immer dorthin sehen und dorthin gehen, aus dem Gespräch mit dir und wieder hinein in das Gespräch mit dir. Du hast uns als Kirche die Menschen an diesem Ort anvertraut. Wir treten mit den Geschwistern der Freien Evangelischen Gemeinde für die Menschen, die hier wohnen, vor dir ein. Du legst sie uns ans Herz. Wir bitten dich für sie. Lass sie geborgen sein in dir. Wir wollen ihrem Glauben nicht im Wege stehen. Wir wollen ihnen gut tun, dass sie neugierig werden auf dich, Jesus. Wir beten für die Schülerinnen und Schüler, denen so viel vom sozialen Miteinander gerade verloren geht, dass es für das Lernen eine ziemliche Katastrophe. Und ich bitte, dass du sie dennoch stark werden lässt im Charakter und ihnen schenkst, dass sie bald wieder gut in die Klicken eintauchen können. Ich bitte dich für die Lehrenden, gib ihnen Weisheit in dieser Zeit ganz besonders, dass es ihnen gelingt, auf diese kuriose Art und Weise über den Unterricht in der Ferne Beziehung aufzubauen. Wir beten für die Pfarrerin von Driedorf um Heilung für ihre verletzte Schulter und wir beten für die Pröbstin Bertram Schäfer, dass sie gesegnet sei und dass sie zum Segen für unser Kirchengebiet hier in Nordnassau wird. Nun haben wir einen kleinen Moment der Stille für persönliches Gebet. Und beten weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
deinen Tag und deine Nacht.
Ich hätte gerne nur die ersten beiden Verse dieses Weinbergliedes genommen und über das Liebeslied gesprochen. Aber dieses Lied ist einfach so im Ganzen zu nehmen und nicht so ganz leicht. Aber wir sind in der Passionszeit und ich glaube, es ist angemessen, sich über die ganze Aussage auch Gedanken zu machen. Der Gemeindebrief, der eine Woche später kommen wird als gewünscht, aber das liegt einfach an verschiedenen Dingen. Auch ich bin mit daran schuld, dass er etwas später kommt. In dem wird es eine Ankündigung geben für ein Gespräch über die Offenbarung. Und wie das im Einzelnen stattfinden kann in der Corona-Zeit, das ist in dem Brief dann etwas näher ausgeführt. Ich sage nur schon mal, hier am 17. März werden wir uns hier in der Kirche, diejenigen, die an diesem Gespräch interessiert sind, mal versammeln, um zu schauen, wie das gehen kann. Jetzt bitte ich um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen. Vielen Dank der Band für euer Wirken heute. Das ist wunderbar. Thank you.
Vater, Sohn und Heiliger Geist.